99 Affen. Ideen für eine bessere Welt. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich die Frage, ist die Zukunft festgelegt? Und, zweiter Teil der Frage, kann ich die Zukunft vorhersagen, wahrnehmen, auslesen? Und ich möchte verschiedene Facetten oder verschiedene Aspekte davon beleuchten. Generell, aus meiner Sicht, nein, die Zukunft ist nicht festgelegt. Aber wenn alles so weiterläuft wie bisher, sowohl für uns als Mensch, als Person, als auch als Gesellschaft, global auf der Erde, dann kann man Prognosen stellen für den wahrscheinlichsten Verlauf. Also das ist dann, wenn alles so weiterläuft wie bisher, das wahrscheinlichste Ergebnis. Also auf gewisse Art und Weise lassen sich zukünftige Ereignisse vorhersagen oder prognostizieren. Aber wenn Sie oder irgendetwas oder irgendjemand eine radikal neue Entscheidung trifft, dann stellen sich alle Weichen tatsächlich neu und ich müsste neu schauen. Also wenn ich von Klienten zum Beispiel gebeten werde, reinzugucken, ob der neue Job okay ist oder die neue Wohnung oder wie sich was entwickeln wird, dann kann ich das immer nur unter dem Vorbehalt, dass ich sage, Punkt 1, wenn es 3 Wohnungen zur Auswahl gibt, dann kann ich gucken, wo ist der Weg am hellsten. Das heißt, ich sehe das jetzt persönlich als Weg dorthin und ich kann gucken, was ist der hellste Weg, welcher hat am meisten Energie, welcher ist offen und welche Türen sind zu. Also ich kann sagen, bei 3 Wohnungen zur Auswahl oder 2 Jobs zur Auswahl, da ist die meiste Energie, die Tür ist offen. Also da ist das stärkste Ja. Das ist das eine. Bei Zukunftsprognosen ist es so, dass ich einen Trend lesen kann, wenn ich ins Feld gehe. Also ich gehe ins Feld und dann kann ich einen Trend auslesen, also eine Tendenz, eine Energietendenz. Aber zum einen ist die Zeit da relativ relativ. Alle Kolleginnen und Kollegen werden das wissen, dass wenn da die Info kommt von oben in 3 Wochen, dann kann das alles Mögliche bedeuten. Was es meistens bedeutet, heißt zeitnah. Aber 3 Wochen in dieser nicht raumzeitlichen Dimension ist etwas anderes als hier auf der Erde 3 Wochen. Es sind also Trends. Ich habe zum Beispiel die dritte Corona-Welle tatsächlich früher gesehen, also früher wahrgenommen, als Wasser, was sich an einer Wand aufbaut. Ich habe das aber schon im Januar, Februar wahrgenommen oder für den Januar, Februar. Und das kam dann doch ein ganzes Stück später. Also das Ereignis ist zwar so gewesen, aber nicht unbedingt zu der Zeit, wo ich es wahrgenommen habe. Also Zeit ist da relativ. Es sind Tendenzen und Trends. Und genau wie eine Wettervorhersage jetzt nicht sagen kann, ob diese Kaltluftfront morgen oder übermorgen den Regen bringt oder die Wetterveränderung, ist das eben bei diesen Trends genauso. Ich kann sagen, es ist ein Trend da. Nur wann sich der jetzt genau in die Realität umsetzt, kann ich nicht sagen. Das ist das eine. Und wie gesagt, das beruht auf der Trägheit der Masse, also unserer Trägheit, der Trägheit von Systemen. Wenn also irgendjemand oder irgendetwas sich radikal verändert, irgendein Faktor reinkommt, der vorher nicht drin war oder irgendeine andere Entscheidung getroffen wird, dann tatsächlich sortiert sich alles neu und ich müsste wieder neu schauen. Also die Weichen stellen sich dann anders. Das ist für uns eine gute Nachricht, weil das einfach heißt, Dinge sind nicht festgelegt. Wir können Dinge wirklich verändern, intern und extern. Wir haben immer eine Wahl und wir sind auch Mitschöpferinnen und Mitschöpfer, in dem, wie die Dinge sich entwickeln können oder werden. Und was noch ein Faktor ist für alle, die Prognosen machen, also alle Kolleginnen und Kollegen, die was im Feld lesen, channeln und so weiter, muss klar sagen, keiner von uns ist ein komplett sauberer Kanal. Diese Informationen, die kommen, die nehmen wir alle gleich auf, nur die müssen durch ein menschliches Nervensystem durch. Das heißt, die werden gefiltert, die werden aussortiert, verzerrt auch manchmal, interpretiert und dann nochmal in Worte oder Bilder gekleidet. Und dadurch bekommt die gleiche Information von 3 Personen, 3 Kolleginnen und Kollegen aufgenommen, tatsächlich eine etwas unterschiedliche Färbung oder unterschiedliche Worte. Also niemand von uns kann wirklich selbst das, was im Feld ist, so sauber auslesen, dass alle Informationen, die da sind, auch wirklich übersetzt werden können. Das geht einfach nicht, weil das viel zu viele Informationen sind. Wir müssen filtern, wir müssen unseren Fokus auf bestimmte Dinge richten. Das tun wir ganz automatisch. Und es hängt noch sehr von der persönlichen und spirituellen Reife ab, an welche Ebene ich andocken kann, also von welcher Ebene ich betrachten kann. Mit viel innerer Arbeit ist es so, dass die Kanäle sauberer werden, dass wir auf mehr Daten zugreifen können, dass die Persönlichkeit nicht mehr ganz so eine hineinspielt in das, was wir da wahrnehmen, dass wir uns ein bisschen besser, dass wir besser aus dem Weg treten können. Und trotzdem, es ist immer so, dass wir nur an eine bestimmte Facette andocken können oder an eine bestimmte Frequenzbandbreite. Und entsprechend können es eben auch andere Informationen dann sein. Also wir schauen auf eine andere Facette vom Diamanten. Das kommt einfach noch nebenbei hinzu, was die Frage, sind Zukunftsprognosen möglich, anbelangt. Also ja, Trends definitiv, ja, wir können uns mit dem Feld verbinden, Energietendenzen auslesen. Ob es sich dann umsetzt oder nicht, das hängt von ganz vielen Faktoren ab, die wir dann immer kurz vorher sozusagen angucken müssen. So, aber wie gesagt, das ist eine gute Nachricht, weil das heißt, die Zukunft ist aus meiner Sicht nicht festgelegt, sondern wir können sie gestalten und mitgestalten. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, wie gesagt, durch diese Trägheit, die Systeme haben, die wir aber auch haben. Und darauf möchte ich heute besonders eingehen, weil sie das wahrscheinlich auch für sich selber am meisten interessiert oder sehr interessiert. Also, wie sieht meine Zukunft aus? Kann man da Prognosen stellen? Und kann ich was verändern? Was kann ich mitschöpfen? Was kann ich gestalten? Und da hat ein Kollege, ich weiß leider nicht mehr, ob es Bruce Lipton oder Greg Braden war, mal gesagt, es gibt den Unterschied zwischen Fate und Destiny. Und im Deutschen gibt es da leider keine so schöne Übersetzung. Im Deutschen heißt beides Schicksal oder wird in meinem Wörterbuch beides als Schicksal übersetzt, Fate und Destiny. Es ist im Englischen tatsächlich überhaupt nicht das Gleiche. Und normalerweise ist es so, dass das Deutsche sehr viel präziser ist. Das ist zum Beispiel für das englische Wort Anxiety, gibt es im Deutschen ungefähr 14, habe ich glaube ich mal gezählt, 14 verschiedene Möglichkeiten, das zu übersetzen oder Facetten, Aspekte davon, Geschmäcker. Jetzt ist es mal andersrum, jetzt ist das Englische tatsächlich präziser. Fate ist das, was wir tatsächlich unter Schicksal verstehen, also etwas Festgelegtes, dem ich mich fügen muss oder in das ich mich hineinbegeben kann, akzeptieren kann, das aber festgelegt ist. Also ich gehe so meinen Weg, der vorbestimmt ist. Das ist Schicksal. Destiny meint was ganz anderes. Destiny ist eine selbstgewählte Zukunft im Sinne von Entfaltung, Bestimmung, Berufung im Sinne von Rufen. Also etwas selber gewähltes, eine selber gewählte Entfaltung, ein selber gewählter Weg in eine selber gewählte Richtung, also Richtung Helligkeit und Richtung Ruf. Ich nenne das immer Seelenlicht oder Seelenleuchtturm oder Seelenstern. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und da würde ich mir jetzt gerne mit Ihnen zusammen drei Aspekte oder Ebenen davon anschauen, was ich damit meine und was Sie tun können, um wirklich konkret in Richtung Destiny zu gehen und nicht mehr so Richtung Fate. Denn das Problem ist, Fate ist tatsächlich, also Schicksal, ist tatsächlich das, was den geringsten Energieaufwand hat, von der Natur her, von der Evolution. Evolution geht immer den Weg des geringsten Energieaufwandes. Das heißt, etwas einmal Gelerntes zu wiederholen ist leichter, als etwas neu zu lernen, umzustellen, neu zu probieren. Und das werden Sie vielleicht mal festgestellt haben, wenn Sie einen Arm nicht gut benutzen können, Ihren Dominanten, also die dominante Hand, und Sie müssen sich die Schuhe mit der anderen Hand zubinden oder das Messer mit der anderen Hand benutzen, wie schwer das ist, wie viel Anstrengung das kostet, das neu zu lernen. Oder wenn man Feldenkreis mal macht. Wie schwer es ist, einmal gelernte Bewegungsabläufe zu verlernen oder neue zu lernen. Wir sind körperlich, geistig, seelisch unglaubliche Gewohnheitstierchen und laufen ja so pro Tag 95-98% auf diesen Autopiloten, also auf Basis von diesem Autopiloten. Das sind alles, was wir mal gelernt haben, was dann irgendwann so automatisch geworden ist, dass es unbewusst geworden ist, also in diesen Autopiloten hinabgesunken ist, in unseren Programmbereich, in dieses Automatische. Und da ist eben ganz viel drin, eben nicht nur Bewegungsabläufe wie Fahrradfahren, Laufen, Sprechen, sondern eben auch Meinungen, Sichtweisen, schlechte Erfahrungen, Lebenslehren, die wir daraus gezogen haben. Also in dieser Programmebene ist unser Selbstbild drin, das wir gelernt haben, unser Weltbild, das wir gelernt haben, Körper, Verhaltensweisen, Essgewohnheiten, ganz viele Entscheidungen und Wahlen sind dort sozusagen als feste Programme abgespeichert. Und das Problem ist, dass wir eben diesen ganz starken Programmbereich haben, der eben darauf ausgelegt ist, tatsächlich wenig Energie zu verbrauchen und Gewohntes und einmal Gelerntes zu wiederholen. Egal, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, oder egal, ob es vielleicht mal sinnvoll war und jetzt vielleicht nicht mehr sinnvoll ist. Das ist wirklich ein ganz starker automatischer Bereich, ein unbewusster Bereich, der habituell ist, also wirklich auf Gewohnheit läuft. Aber dann ganz schnell ist und viel schneller als unsere bewusste Entscheidung. Also es ist schon entschieden, bevor wir uns überhaupt bewusst entscheiden können, mache ich es jetzt so oder so. Das heißt, es ist nicht einfach, sich zu verändern, weil es, wie gesagt, der Weg des geringsten Energieaufwandes ist. Wir gucken uns da jetzt mal drei Aspekte davon an. Einmal die DNA, unsere DNA. So die landläufige Meinung früher, schon relativ lange her, aber so bis zu den 50ern, 60ern war, dass die Gene sich irgendwie selber anschalten und dass die alles steuern in uns. Und dann kam so Ende der 50er, Anfang der 60er diese Idee, unter anderem von Bruce Lipton, den vielleicht manche von Ihnen kennen, ein Zellbiologe, kam diese Idee, von wo bekommt eigentlich die DNA, die Gene, ihre Informationen, um aktiv zu werden? Ich werde nochmal einen extra Podcast zur Epigenetik gerne machen, weil das so wichtig ist, aber hier nur ganz kurz eine Zusammenfassung. Bruce Lipton und andere haben festgestellt, dass es von außerhalb des Zellkerns kommt. Das heißt, von außen kommt ein Signal, was dann wiederum in der DNA einen bestimmten Prozess antickt und der sorgt dann dafür, dass bestimmte Abschnitte auf der DNA freigelegt werden. Da ist eine Proteinscheide drumherum und die wird dann eben bei Bedarf löst sich ab, dann wird das abgelesen, also kopiert und dann geht das wieder zu. Also ein Gen wird ausgelesen, ein Genabschnitt wird ausgelesen. Und die Frage ist ja, was genau ist dieses Signal, was der DNA sagt, was sie auslesen soll? Und da hat Bruce Lipton eben festgestellt, dass das tatsächlich von außerhalb der Zelle kommt. Also die Informationen kommen von draußen und das macht ja auch total Sinn. Die Zellen, die Zellkerne, die DNA muss ja praktisch auf Umgebung reagieren. Das ist ja der Sinn der Sache. Es muss ja immer das Richtige oder das Passende oder das Angemessene ausgelesen werden. Also es ist ganz natürlich, dass das von außerhalb der DNA kommt, von außerhalb der Zelle. Diese Anforderung, was jetzt gerade benötigt wird, was gebraucht wird. Das Problem ist nur, dass Ihre inneren Einstellungen das Milieu sind. Das heißt, wenn Sie Schwierigkeiten mit sich selber haben, Selbstablehnung, wenn Sie da Probleme haben, also wenn Sie das Gefühl haben, Sie genügen nicht, mit Ihnen stimmt was nicht, wenn Sie immer das Gefühl haben, Sie sind immer leicht ängstlich, leicht angespannt, dann entsteht eine, ich nenne das immer innere Landschaft, also ein biochemisches Milieu in Ihnen. Weil jeder Gedanke wird biochemisch tatsächlich kodiert und an alle Zellen im Körper weitergegeben. Also Ihr Körper hört Ihnen sehr genau beim Denken zu. Also wenn Sie was denken, dann wird das biochemisch kodiert und wird in Form von biochemischen und elektrischen Signalen an alle Zellen weitergegeben. Und die lesen das dann aus über die Rezeptoren und geben dann sozusagen an die DNA ein Signal, was benötigt wird. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn natürlich Sie oft angespannt sind, ängstlich sind oder sehr gereizt oder latent wütend, dass die Zellen natürlich dann eine ganz andere Information darüber bekommen, was denn benötigt wird. Dass das nur sozusagen unsere innere Landschaft ist und nicht unbedingt eine angemessene Reaktion nach außen. Ich denke, da sind wir alle inzwischen, dass wir wirklich feststellen, okay, es sind Einstellungssachen. Ich kann die eine gleiche Situation auf 10 verschiedene Arten wahrnehmen. Wenn man zum Beispiel den Bericht von einer Geburtstagsfeier hört. Sie kennen vielleicht das Ihr Freundeskreis, Sie konnten nicht und Sie fragen 3 Leute, wie war denn die Geburtstagsfeier? Dann kriegen Sie wahrscheinlich 3 sehr unterschiedliche Berichte, wie die Geburtstagsfeier war. Und im Zweifelsfalle kann das sehr, sehr unterschiedlich sein, sodass Sie sich fragen, war das die gleiche Feier? Das sind eben diese Perceptions, also diese Wahrnehmungsfilter, die wir haben. Und die entscheiden, wie wir auf Sachen reagieren und wie wir die wahrnehmen, wie wir die empfinden. Und das wiederum wird dann biochemisch und elektromagnetisch kodiert und an die Zellen weitergegeben. Also es wird sozusagen übersetzt, wie empfinde ich das denn? Nicht wie ist es, sondern wie empfinde ich das? Und es gibt Situationen, die kann man sehr unterschiedlich empfinden. Es sind immer die gleichen Situationen, zum Beispiel Fallschirmspringen. Für die meisten von uns wäre das wahrscheinlich der Horror, wenn ich Fallschirmspringen müsste. Für jemanden, der das gerne macht, ist das der Traum. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung des gleichen Faktes, also der gleichen Situation. Es gibt Bühnenmenschen, die lieben es wirklich, auf der Bühne zu stehen und vor Publikum etwas zu tun, zu sprechen, zu singen, zu tanzen, darzustellen. Und für viele andere wäre das auch wieder eine ganz, ganz stressige Situation. Es ist die Wahrnehmung tatsächlich, es ist nicht die Sache selber, sondern es ist in den meisten Fällen die Wahrnehmung, wie ich es wahrnehme. Das hat viel mit dem Selbstbild zu tun und natürlich auch ein bisschen mit meiner, wie ich gestrickt bin, das ist ganz klar. Also die Wahrnehmung von dem, wie ich mich und mein Leben empfinde, die sorgt dafür, dass ein bestimmtes biochemisches Milieu in mir als Grundeinstellung da ist. Ein einziger Gedanke macht überhaupt nichts, das wird zwar biochemisch kodiert, aber das geht unter in diesem biochemischen Gesamtmilieu. Aber eine Grundeinstellung, wenn Sie immer ängstlich sind oder immer das Gefühl haben von wirklich Ohnmacht auch, das macht mit der Zeit tatsächlich eine Dauereinstellung, also ein bestimmtes biochemisches Grundmilieu. Und das kriegen Ihre Zellen dauernd mit und auf das reagieren die. Das heißt, Sie nehmen dann eben diese 5% Bücher aus der Bücherei. Und vielleicht haben Sie auch schon mal gehört, dass wir nur sehr wenige Prozent von unserer DNA tatsächlich verwenden. Also es werden immer nur sehr, sehr wenig Prozent ausgelesen, sind aktiv, ungefähr 5. Das heißt, Sie nehmen, wenn Sie eine Grundeinstellung haben und auch durchaus durch das, was Ihre Eltern Ihnen genetisch mitgegeben haben, immer die gleichen 5% Bücher raus. Das müssten Sie aber nicht. Sie könnten auch mal andere Bücher rausnehmen aus der Bibliothek, aus der Bücherei. Zum Beispiel, wenn bei Ihnen in der Familie eine Disposition für Rückenschmerzen durchläuft sozusagen, dann muss das nicht unbedingt sein, dass das Schicksal ist, sondern es kann sein, dass einfach Ihr System, weil es der Weg des geringsten Energieaufwandes ist, weil es eine Gewohnheit ist, immer diese 5% Bücher auszulesen, dann halt tatsächlich diese 5% oder dieses Buch aus der Bibliothek rausnimmt. Müsste aber nicht sein. Es kostet nur tatsächlich Energie. Sie müssen Energie aufwenden, um ein anderes Buch herauszunehmen. Also Veränderungen, weil wir so extreme Gewohnheitstierchen sind, brauchen tatsächlich Energie, Kraft, Entscheidung und manchmal auch einen Leidensdruck. Der ist dann irgendwann so groß, dass man morgens aufwacht und man weiß, ich muss was ändern. Heute ändere ich irgendwas, heute mache ich dies, jetzt reicht's. Also das Momentum muss groß genug sein, um tatsächlich, wie bei Elektronen, in eine andere Umlaufbahn zu springen. Und das ist das, was von uns gefordert ist. Wenn wir alles so weiterlaufen wie bisher, dann können Sie relativ gut anhand Ihrer Eltern, der Geschichte Ihrer Eltern oder in Ihrer eigenen Biografie auch tatsächlich Prognosen stellen für den Gesundheitszustand, für Lebensqualität, Einstellungen und so weiter. Aber es ist eben kein Fate, sondern es ist tatsächlich die Möglichkeit für Destiny. Einstellung, wenn Sie die verändern, vor allem sich selber gegenüber, dann werden andere Bücher aus der Bibliothek rausgenommen. Das heißt, Sie verändern diese 5%, die ausgelesen werden. Sie haben die Wahl. Ist das manchmal ein mühsames Geschäft? Ja, ist es. Also eine einmalige Entscheidung wird nicht viel machen, sondern Sie müssen es zu einer Gewohnheit machen, anders mit sich selber umzugehen zum Beispiel. Freundlicher mit sich zu sein, die innere Landschaft heller zu machen. Weil darauf haben Sie 100% Einfluss. Auf die Umgebung haben wir auch Einfluss, aber eben nicht 100%. Aber auf das, auf unsere innere Landschaft, also wie wir mit uns umgehen, das ist zu 100% tatsächlich unsere Einflusssphäre. Und wenn Sie das schon umsetzen, wenn Sie nach und nach freundlicher mit sich selber werden, Altlasten lösen, mit all diesen tollen Techniken, die wir haben, sich weiterentwickeln, dann werden automatisch andere Dinge aus der DNA ausgelesen. Es werden andere gebraucht, es werden andere angefragt. Die biochemische innere Landschaft, das Milieu verändert sich. Die Zellen entspannen sich, die kriegen ganz andere Informationen, die kriegen die Information, draußen ist hell, draußen ist gut. Und mit draußen ist ihre innere Landschaft gemeint, nicht das ganz draußen. Wie sie mit sich umgehen, ist zu 100% ihre Einflusssphäre und das entscheidet ganz, ganz stark darüber, wie ihr biochemisch-energetisches, elektromagnetisches Milieu ist. Das heißt, die Zellen lesen das aus und die fühlen sich einfach wohler, wenn das eine gute Gemeinschaft ist, also wenn das eine freundliche Umgebung ist. Und es wird aus der DNA was anderes ausgelesen, weil was anderes angefragt wird. Das war die DNA, der DNA-Aspekt. Das zweite ist Biografie. Auch an der Biografie kann man natürlich ganz gut ablesen, wie wird sich's weiterentwickeln. Weil das, was wir in frühen Jahren lernen, also so 0 bis 10 ungefähr, prägt uns natürlich relativ stark. Zumindest den Persönlichkeitsanteil. Unser Selbst hat ja mit unseren biologischen Eltern nicht das Geringste zu tun, aber Persönlichkeit und Körper haben natürlich mit unseren biologischen Eltern zu tun. So, die Erfahrungen, die wir da machen, wenn wir nichts dran ändern, laufen im Hintergrund als Wahrheiten in Anführungszeichen weiter. Deswegen ist es oft so schwierig, im Erwachsenenalter sich zu verändern. Wir wollen gesund sein. Das wollen wir auch mit aller Kraft. Und wir wissen als Erwachsene, dass wir das auch verdienen. Wir wissen als Erwachsene, dass wir da nicht perfekt sein müssen, was auch immer, sondern dass wir das Recht drauf haben, dass wir das verdienen, gesund zu sein. Wenn aber im Untergrund von der Umgebung irgendwelche gegenlautenden Programme oder Wahrheiten, Anführungszeichen, da sind, dann gibt es immer diese Dissonanz zwischen diesen beiden Sachen. Also es ist nicht erlaubt, sozusagen. Und da kommen wir auf diese Komfortzonenobergrenzen, diese unsichtbaren Glasdecken. Auch daran kann man etwas ändern, sodass das kongruenter, stimmiger wird, Körper, Geist und Seele wirklich auf meinem jetzigen Stand sind und meinen jetzigen Wahrheiten auch folgen. Aber solange da in diesem Programmbereich eine gegenlautende Wahrheit in Anführungszeichen da ist, so wie alle in unserer Familie haben Diabetes oder niemand in unserer Familie hat es über Realschule geschafft oder was auch immer oder wir kleinen Leute oder was auch immer da so bei Ihnen in der Familie durchläuft, das muss sich nicht auswirken, aber wenn es sich auswirkt, dann müssen Sie aktiv was tun, um das zu ändern. Weil sonst ist es dieser automatische Bereich, der ändert sich nicht von alleine, sondern der läuft weiter, weil so genau dafür ist er gedacht. Es wäre schlecht, wenn wir uns jeden Morgen daran erinnern müssten, wie Laufen geht und wie Sprechen geht. Es ist gut, dass vieles total automatisch ist und automatisiert. Das lässt uns Kapazitäten frei im Arbeitsspeicher für Planen, für Kreativität, für bewusste Entscheidungen. Aber es laufen eben nicht nur, wie gesagt, diese Gewohnheiten, Angewohnheiten, also das, was wir gelernt haben, sondern eben auch Bewertungen, Selbstbild, Sachen, Einstellungen, Meinungen und so weiter. Das läuft natürlich da genauso. Und die machen uns dann, wenn überhaupt, Probleme. Also da sind ganz viele Sachen bei Ihnen drin in Ihrem Autopiloten, die super sind, die Ihnen helfen, die gute Gewohnheiten sind, die gute Einstellungen sind, die mit Ihnen kongruent und stimmig sind. Das merken wir immer daran, dass sich das für uns gut anfühlt und dass es auch gut läuft. Wir gucken wirklich nur auf die paar wenigen, das sind gar nicht so viele, die paar wenigen, die tatsächlich nicht mehr kongruent mit ihnen sind. Und je älter sie werden, desto mehr merken sie wahrscheinlich auch diese Schere, die da auseinandergeht. Das sind immer die Sachen, wo wir sagen, ich verstehe es nicht und ich stoße da immer wieder gegen diese Glasdecke und das bleibt einfach so, das wird nicht besser und ich verstehe es nicht. Bewusst weiß ich doch das. Aber eben, wie gesagt, drunter ist gegebenenfalls eine anderslautende Wahrheit, die man ans Licht holen muss und dann tatsächlich untersuchen und mit verschiedenen Ansätzen, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, eben tatsächlich auch transformieren im Sinne von weiterentwickeln, gegebenenfalls lösen, richtigstellen. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Und der dritte Bereich ist nochmal dieser Autopilot an sich. Der ist natürlich meistens biografisch geprägt, aber es kann durchaus auch sein, dass da auch Sachen drin sind, die Sie mitgebracht haben. Ich nehme selber frühere Leben mal so als nützliche Arbeitshypothese. Das heißt, ich sage weder ja noch nein. Ich habe nur festgestellt in der Arbeit, dass das oft sehr hilfreich ist, in frühere Leben mal reinzugucken. Und manches nehmen wir mit. Die Seele ist in meinem Modell sozusagen der Arbeitsspeicher für das Selbst. Also das Selbst verändert sich nicht, aber die Seele ist sozusagen der Arbeitsspeicher. Das heißt, wenn da in irgendeinem Leben was sehr massiv ist, gut wie schlecht, dann kann es sein, dass sich das, dass es einen Eindruck macht, also Imprint, und dass das mitgenommen wird. Und dass ich das in diesem Leben fühlen kann. Ich habe viele Klienten, die so ein Grundschuldgefühl zum Beispiel haben, was jetzt sich aus diesem Leben aus nichts heraus erklären lässt, sondern einfach so ein diffuses Gefühl von schuldig zu sein oder ein diffuses Gefühl von etwas abbezahlen müssen, also im Sinne von Karma. Und da tut man sich sehr schwer mit Biografiearbeit, weil man da nicht drankommt. Da gibt es in dieser Biografie, also in diesem Leben, gibt es da nichts. Deswegen gucke ich auch immer ganz gerne nochmal nach dem Mitgebrachten. Auch das kann im Autopiloten drin sein. Und man kann das auslesen. Dafür eignet sich Theta sehr gut zum Beispiel. Also ich mache dann gerne ein Theta-Reading. Das heißt, ich schaue mir eben so eine bestimmte Landkarte. Ich habe so eine bestimmte Landkarte entwickelt im Laufe der Jahre, wo Ursachen von Problemen sein können. Und die schaue ich mir dann relativ systematisch im Theta an für ein bestimmtes Problem und eine bestimmte Person. Und da kommt man dann immer relativ gut auf diese verschiedenen Bereiche. Also ist es genetisch und so weiter. Also nochmal zusammenzufassen. Zukunft ist nicht festgelegt, sondern Sie haben einen ganz wichtigen Teil. Sie müssen den nur aktiv tatsächlich nutzen. Sie müssen aktiv mitgestalten. Wenn Sie das nicht tun, dann läuft alles so, wie es angelegt ist in diesem Autopiloten. Und dann ist es eher Fate. Wenn das gut ist, also wenn da ganz viel gut ist, wenn Ihr Leben wirklich gut läuft, gibt es keinen Grund, das zu ändern. Nur wenn Sie sagen, ein paar Bereiche laufen nicht gut, dann lohnt es sich, da nochmal nachzugucken und gegebenenfalls auch da nochmal wirklich Energie zu investieren, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Also das Alte tatsächlich anzugucken, wahrzunehmen, zu untersuchen, zu transformieren und dann eine neue Gewohnheit, also neue Entscheidungen zu treffen. Und Sie greifen dadurch, Sie verändern tatsächlich Ihre Genexpression. Also Sie ändern nicht das, was da in der DNA drin ist bei Ihnen, aber Sie ändern das, was ausgelesen wird und aktiv wird. Und das sind ganz stark unsere Einstellungen, unsere Lebensumstände, aber vor allem auch die inneren Einstellungen, also unsere Reaktionen auf Lebensumstände. Und auch daran kann man ganz, ganz viel machen. Die Zwillingsforschung zeigt das immer sehr schön. Es gibt einige Zwillingspaare, die schon sehr lange von der Forschung tatsächlich immer wieder befragt werden, weil eineiige Zwilling ist natürlich ein wunderbares Forschungsgebiet für Epigenetik oder Genetik, weil da ja beim Start tatsächlich der exakt gleiche Gensatz da ist. Und dann kann man ganz gut gucken, was passiert denn im Laufe des Lebens, was verändert sich, warum verändert es sich. Und es gibt ein Zwillingspaar, eine ältere Dame, ich weiß nicht, ob die jetzt noch leben. Ich habe das vor 10 Jahren, habe ich einen Bericht über sie gelesen und auch das Foto gesehen und eineige Zwillinge. Und man sah am Foto schon, wie groß die Unterschiede waren. Da waren die, glaube ich, Mitte 70, die beiden Damen. Und die eine Schwester war größer als die andere und guckte ganz klar in die Kamera und hat gelächelt und hat so den Arm um ihre andere Schwester, um die Schwester gelegt. Die zweite Schwester war relativ klein, also eher zusammengesunken und man sah auch im Gesicht, dass da wahrscheinlich eine Demenz da ist. Und im Bericht hieß es dann auch, sie hat tatsächlich eine Demenz und ich glaube auch eine starke Diabetes. Und die gesunde Schwester wurde gefragt, was denn sie glaubt, was der Grund dafür ist, dass sich das so unterschiedlich entwickelt hat. Und dann hat sie nur gesagt, meine Schwester hat es einfach nicht kapiert. Und was damit eben gemeint ist, ist diese innere Landschaft oder dieses, wie reagiere ich aufs Leben? Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt 3 Stunden vor Netflix sitze oder eine halbe Stunde Yoga mache. Es ist eine Entscheidung tatsächlich. Es ist eine kleine, aber aus diesen kleinen Veränderungen werden große. Also wenn Sie im Münchner Hauptbahnhof, wenn ein Zug eine Weiche, wirklich das sind 1-2 Zentimeter, wenn eine Weiche anders steht, dann entscheidet sich, ob dieser Zug nach Rom fährt oder nach Hamburg. Das ist dieser eine Zentimeter im Münchner Hauptbahnhof. Also die Entscheidung, Yoga zu machen, statt vielleicht Netflix zu gucken oder was anderes mal zu essen, was auszuprobieren, anstatt immer das Gleiche und vielleicht auch Sachen, die Ihnen eben nicht besonders bekommen, zu essen, kann auf lange Sicht tatsächlich eine komplette Weichenstellenveränderung machen. Das ist die gute Nachricht. Sie können mitgestalten, Sie müssen aber auch mitgestalten, sonst läuft alles so weiter wie bisher. Man muss ein bisschen gegen diese Trägheit angehen, gegen diese Gewohnheiten, man selber zu sein. Und zum Schluss noch ein kleiner Gedankenimpuls. Gerade in unsicheren Zeiten, wie das im Moment die letzten 1,5 Jahre war, möchten gerne ganz viele Menschen wissen, wann ist Corona vorbei, wie lange dauert das, wenn es geht, taggenau und diese ganzen Dinge. Wie gesagt, Aus meiner Sicht lassen sich dann nur Trends und Tendenzen erkennen und wenn irgendwas neu ist, dann ändert sich das Bild und man muss wie beim Kaleidoskop nochmal neu schauen. So, das ist das eine. Selbst wenn es festgelegt wäre, möchten Sie wirklich wissen in jedem Detail, wie Ihre Zukunft aussieht? Ich glaube, nein. Also es klingt jetzt erstmal so, aber ist doch schön. Aber wenn Sie wirklich jeden Aspekt kennen würden, wäre das wirklich angenehm? Zwei Punkte, was das anbelangt. Einmal der Punkt, wir könnten keine freie Entscheidung mehr treffen, weil ja alles schon festgelegt ist. Das heißt, alles. Sie wüssten genau, was Sie heute zum Mittagessen essen und Sie wüssten auch, was Sie in 10 Jahren zum Mittagessen essen. Da ist diese Freiheit überhaupt nicht mehr drin. Das ist Punkt 1. Also wir wollen das gar nicht tatsächlich. Wir glauben, dass wir es wollen, aber wir wollen es nicht wirklich. Weil wir ja mitgestalten wollen. Wir wollen ja die Zukunft tatsächlich mitgestalten. Und wenn alles festgelegt wäre und wir das wüssten, dann gäbe es wirklich nur Fate. Dann ist es dieser festgebahnte Weg und wir wissen alles. Es gibt keine Überraschung mehr und auch keine Freiheit mehr. Also wir wollen das, glaube ich, gar nicht. Und zum Zweiten gebe ich zu bedenken, wir wüssten dann auch, wenn vielleicht irgendeine Krankheit mal am Horizont ist oder irgendwas Doofes passiert. Und auch unser eigenes Ende. Wir werden alle irgendwann sterben und wir wüssten das genau wann. Und ehrlich gesagt, wie schwer fällt es uns schon, ein blödes Gespräch tatsächlich, vor dem wir Angst haben, in 2 Wochen aus dem Kopf zu bekommen. Also wenn wir wissen, in 2 Wochen muss ich ein unangenehmes Gespräch mit meinem Vermieter oder mit meiner Chefin oder mit einer Mitarbeiterin führen. Und wie sehr uns das schon beschäftigt und diese 2 Wochen auch wirklich erschwert. Also wie wir Menschen so gestrickt sind, ist es so, dass wir uns dann praktisch wirklich gar keine Freude mehr wahrscheinlich am Leben hätten, weil wir uns immer unser Ende so oder die Krankheit oder was auch immer dann mal passiert im Leben, weil das immer gleich so in allem alles so überlagern, überschatten würde. Ich glaube, es ist sehr viel angenehmer und sehr viel freier und sehr viel präsenter und hat sehr viel mehr Lebensqualität, wenn wir mehr in der Gegenwart leben. Ein bisschen Vertrauen in unser Leben haben, ein bisschen Vertrauen in die Quelle haben, ein bisschen Vertrauen in diese große Intelligenz haben, unsere und die im Draußen, dass ja das Gleiche ist. Und dann wirklich die Gegenwart genießen. Und fast jeder Moment, wenn Sie Ihre Gedanken und Geschichte im Kopf mal weglassen, ist in unseren Breiten hier zumindest ein guter. Jetzt und hier ist das Leben und zu 100% und immer.